Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Knochenjob-Podcast. Ich arbeite heimlich daran, Dennis so langsam hier rauszuekeln. Und ich habe es bisher nicht geschafft. Und ich versuche es jetzt mal mit einer neuen Strategie. Ich habe mir jetzt wieder jemand ins Boot geholt, was weniger ein Interview soll, sondern wir gucken mal, wie sich heute Maximilian Platner zum zweiten Mal zu Gast hier bei uns schlägt, als Co-Host quasi. Gucken, ob er der bessere Dennis ist, ob er unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sympathisch ist oder wie das so rüberkommt. Von der letzten Episode hatten wir gutes Feedback bekommen, deswegen dachte ich, wäre das auch mal eine ganz gute Idee. Max, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Knochenjob-Podcast.
Oh, herzlichen Dank, Klaas. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Vielen, vielen Dank.
Ja, das Thema, was wir uns heute vornehmen wollen, können wir so bezeichnen, eine Stunde durchatmen mit Klaas und Max. Oder das Thema Atmung oder das Thema Lunge so ungefähr.
Ja, im weitesten Sinne, ne?
Ja, genau.
Ja.
In der Vorbereitung bist du auf mich zugekommen und hast mir da schon mehrere Stichpunkte erstmal runtergeleiert. Angefangen von der Embryologie, vielleicht sogar vor der Embryologie schon, bis hin zu den chemischen Abfolgen darin. Was du halt sehr gut gemacht hattest, war, welche Funktionskreise das Ganze auch so mit sich zieht. Also jetzt nicht nur, sag ich mal, die Atmung oder die was alle Osteopathen kennen, die Lunge hängt an der Pleura und an den Pleura- oder Pleurabändern, geht nach oben zur HWS, sondern das ist halt eben dadurch, dass wir halt damit sehr viel atmen, das halt eben auch in ganz andere Systeme eingreift, wie zum Beispiel das Herz oder den Stoffwechsel, in dem es halt eben, die Übersäuerung des Blutes halt irgendwie mit beeinflussen kann und solche Sachen.
Ja.
Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Also du hattest von der Embryologie geschrieben. Ich habe gesagt, ach komm, Embryologie, das ist immer so ein kompliziertes Ding, was sich die Osteopathen immer gerne heranziehen, um sich wichtig zu machen. Das ist zumindest ein bisschen meine Idee. Und du sagtest aber, Embryologie ist ganz cool. Warum erklär mir das mal? Oder warum meinst du, dass die Embryologie für uns doch nochmal ganz gut sein könnte?
Ja, genau. Also ich würde gerne sogar noch ein bisschen weiter vorne anfangen, weil Embryologie ist super wichtig und ich komme da gerne darauf gleich zurück. Aber was mich so an diesem Thema interessiert hat, war, beziehungsweise was mich fasziniert hat, war eure letzte Fortbildung in Eckernförde, diese Summer School. Und da habe ich ein paar von euren tollen Zuhörern und Zuhörerinnen kennenlernen dürfen und die sind halt auch relativ jung. Und als ich so in der Situation war, so frisch fertig und so ein bisschen reingeschubst ins kalte Wasser, da gab es bei mir in meiner Situation halt den Umstand, dass ich mit der Lunge nicht ganz so richtig warm geworden bin in meiner Ausbildung. Und da dachte ich mir so, ich muss unbedingt diesen weißen Fleck auf meiner osteopathischen Landkarte noch so ein bisschen mit Farbe füllen. Und habe mich da sehr, sehr weit reingegeben und habe viele Fortbildungen besucht, weil ich gerne mehr wissen wollte über dieses Thema Lunge. Und so kam es dann dazu, dass ich also diesen ganzen Sachen, also die du jetzt schon sozusagen angesprochen hast, mit Embryologie und den Gefäßen und so weiter und so fort, mir angeeignet habe. Und ich dachte mir, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, euer Publikum noch so ein bisschen besser abzuholen. Und auf die Embryologie würde ich, wie gesagt, gerne nur ganz, ganz kurz eingehen. Aber es ist wichtig. Und zwar ist es halt so, die Lunge entwickelt sich, das wissen die meisten wahrscheinlich auch, aus einem Teil vom Vorderdarm. Also Lunge ist eigentlich Darm, kann man sagen, und entwickelt sich in Abhängigkeit einmal natürlich zum Bauch, aber halt auch in Abhängigkeit zum Herzen und aber auch zum Gehirn. Und wenn wir jetzt uns dann schon dadurch mal so vorstellen, was es da so für eine riesige funktionelle Verbindung gibt über verschiedene funktionelle Relationen, wie zum Beispiel die Schleimhaut einfach nur, dann ist auch relativ schnell klar, dass wir halt über die Schleimhaut die Lungenfunktion sehr, sehr gut behandeln können. Und nicht nur das, sondern es ist halt auch so, dass die Lunge embryologisch gesehen beziehungsweise geburtstechnisch gesehen eigentlich das Organ ist schlechthin, wenn es darum geht, Wehen auszulösen. Und ich glaube, das ist nochmal so, Wehen, ja, es ist so ein Ding, das wissen wahrscheinlich nicht unbedingt alle. Die Lunge ist hat die Möglichkeit, über ein gewisses Hormon dafür zu sorgen, dass die Gebärmutter sich kontrahiert und dann entsprechend Wehen auslösen kann. Mhm. Die Gebärmutter kann das auch. Die macht das dann halt entsprechend über eine Verringerung von Beta-HCG und das löst dann nachher eine Ausschüttung aus von Oxytocin im Gehirn und das macht dann auch Wehentätigkeit. Ja. Aber die Lunge, die macht es halt auch über das sogenannte Surfactant Protein A. Und das macht nicht nur die Lungenreife in der Lunge selbst, sondern halt, wie gesagt, auch Kontraktion von der Gebärmutter. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Könnte man ja sagen, der Kreis schließt sich da beinahe so ein bisschen.
Ja, von könnte man so sagen.
Biologie zur Geburt, zur Mutter hin, erwachsene Frau, Wehentätigkeit. Ja. Ah, okay. Ja, jetzt hast du mich langsam.
Ist eine starke Sache. Und klar, wir alle wissen, die Lunge ist wichtig für Gasaustausch und so. Und das, was du schon angesprochen hast mit der Ketoazidose, also über Fettstoffwechselstörungen beziehungsweise Diabetes diese ganze Problematik, das ist natürlich auch eine große Möglichkeit, wie man da auch Einwirkungen, also Auswirkungen haben kann auf den pH-Wert im Blut über die Lunge. Aber es gibt noch viel mehr hormonelle Verbindungen von der Lunge und ich glaube, also darüber würde ich gerne noch ein bisschen mit dir reden, vielleicht heute.
Ja,
vielleicht können wir da ein bisschen was noch erzählen darüber.
Ja, das klingt ganz gut.
Super. Was ist denn so bei dir das Ding schlechthin, wenn du so in deine Praxis denkst? Womit kommen die Patientinnen und Patienten zu dir, wo du denkst, oh, das könnte jetzt aber ein Problem sein mit der Lunge?
Ja, schon so der Klassiker. Halswirbelsäulensyndrom, also Schmerzen, Nackenbereich zwischen den Schulterblättern, immer mal wieder, aber auch seltener vorderer Thorax, so, ne, auf dem Brustbein in der ganzen Region. Und da hatte ich halt selber auch nochmal geschaut, was es da halt einfach so für Evidenzen auch so gibt. Und das ist ganz interessant, weil ich versuche auch immer so Zusammenhänge im Körper zu sehen und zu finden und auch zu schauen, wie sieht denn die Studienlage dazu aus? Mhm. Auch so ein bisschen unabhängig von der Osteopathie, weil wir haben ja unsere klassischen Ketten, sagen wir immer so ganz gerne, wie gesagt, so Pleurabänder oder immer wieder das gute alte Zwerchfell zum Beispiel auch, was über den Phrenikus mit der Halswirbelsäule verbunden ist. Und es sind halt, mir kommt es so vor, als halt immer wieder dasselbe wiederholt wird und es immer wieder zum selben kommt und da halt manchmal auch die Forschungslage manchmal ein bisschen dünn ist. Und da ist es für mich immer erfrischend, wenn es halt auch vielleicht andere Mechanismen gibt oder wenn man halt das auch in normalen epidemiologischen Studien halt auch wiederfinden kann zum Beispiel. Und da habe ich dann halt mal geschaut, okay, was gibt es denn da so für Zusammenhänge, wenn man mal nach verschiedenen Sachen schaut. Und relativ deutlich ist es halt eben bei Halswirbelsäulensymptomatiken und bei Atemproblemen. Also Leute mit chronischen Nackenproblemen, da fällt auf, dass sie weniger Atemkraft haben. Also halt diese, wie man das nennt, Vitalkapazität. Die können weniger gut und weniger kraftvoll einatmen und auch ausatmen. Mhm. Das ist halt ein relativ deutliches Ding, was man halt in mehreren Studien und da auch mittlerweile in Reviews und Meta-Analysen so gefunden hat. Also, das ist nichts nur Ausgedachtes oder nichts, was wir in der Osteopathie nur kennen, sondern was man halt auch aus anderen Bereichen irgendwie kennt. Mhm. Und ebenso, wenn man quasi dysfunktionale Atemmuster hat, da ist halt auch nicht immer ganz klar, was damit gemeint wird, aber meistens ist es halt eben so diese hochthorakale Atmung. Das heißt, ich atme halt nur so mit das, was eigentlich meine Atemhilfsmuskulatur sein sollte. Und ich kann wenig in die Flanken, in den Bauch, in den Rücken atmen. Da hat man auf jeden Fall auch gesehen, dass halt die Leute mehr Halswirbelsäulenschmerzen haben. Und da finde ich, schließt sich auch wieder so ein Kreis. Die leiden halt auch mehr unter Stress. Also das spielt halt auch eine große Rolle. Und da ist dann auch immer wieder die Frage, was kam zuerst? Was löst was aus? Wir wissen, wenn wir unter Stress geraten, dass unsere Atmung sich verändert. Ich weiß nicht, ob du den Begriff der E-Mail-Apnoe kennst. Hast du den mal irgendwo gehört? Nee, nicht. Ja, soll so sein, dass wenn man seine Bling-Postfach klingt und man guckt sofort, was habe ich für eine Nachricht gekriegt, guckt dann so E-Mail, dass man da wohl irgendwie automatisch aufhört zu atmen. Also nicht dauerhaft, aber man hält kurz den Atem an.
Ja, okay. Ja, man weiß ja auch nicht, was ist das jetzt, ne? Ist das gefährlich? Ist es der Chef? Oder?
Ja, oder ist es halt irgendwie die E-Mail, auf die ich lange gewartet habe, so ungefähr.
Oder so, genau.
Ja,
das kenne ich auch, ja.
Das finde ich ganz interessant, ne? Stress verschlechtert die Atmung oder sorgt für etwas oberflächlichere Atmung. Andersrum, relativ klar und auch wiederum, will ich sagen, modern, aber wieder so im Fokus der Aufmerksamkeit der Medizin, dass man halt auch mit Atemübungen den Stress eindeutig reduzieren kann. Also
absolut, ja,
klar. Diese Seufzeratmung, So einmal, zweimal reinschnüffeln und durchatmen und so. Das hilft. Ich glaube, es hilft sogar nachweislich, wenn man es nur ein einziges Mal macht. Hatte ich mich letztens auch noch ein bisschen dabei erwischt, als ich draußen nach den Kindern gesucht habe, die mal wieder verschwunden waren. Und ich überlegt habe, sind die jetzt entweder zum Nachbarn oder sind die vielleicht doch irgendwo in der Elbe ertrunken oder so. Und was man so manchmal kurz für Filme im Kopf hat. Und da habe ich mich auch einmal, also nicht jetzt so panisch, aber auch kurz einmal langsam, also schnell eingeatmet habe und dann langsam ausgeatmet habe. Ja, also halt dieses Typische, was man machen soll, um den Körper runterzufahren, Parasympathikus-Aktivierung. Das funktioniert, also andere Atemmuskulatur und bringt den Stresslevel des Körpers halt auch so wieder runter. Und ja, also da haben wir wieder den Zusammenhang, Nervensystem, vielleicht hat das auch wiederum hormonell andere Regelkreise, die das nach sich zieht. Aber Atmung, Gasaustausch, Parasympathikus, Lungengewebe, Muskelfunktion, solche
Sachen. Genau. Es geht also aus meiner Sicht auch ganz, ganz eng einher. Wir haben ja auch auch in anderen medizinischen Disziplinen durchaus auch diese Verbindung zwischen der bewussten und der unterbewussten Atmung. Mhm. Unterbewusst atmen wir ja den ganzen Tag irgendwie, aber wir können das halt auch bewusst steuern über das Zwerchfell oder die Atemhilfsmuskulatur. Und da haben wir halt auch noch so diese Verbindung zwischen im Gehirn, zwischen der Psyche und also zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Einfach nur dadurch, dass wir einfach entsprechend unsere Atmung steuern können. Das finde ich total faszinierend und es gibt ja auch so gerade bei, das hast du schon angesprochen, bei so Panikgeschichten, also Angststörungen, Panikattacken und auch bei Stress, was letztendlich nichts anderes ist, auch die Möglichkeit, dass wir da unser vegetatives Nervensystem runterfahren können, einfach durch unsere bewusste Atmung. Und die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen nutzen das auch wirklich sehr geschickt als Akuthilfsmaßnahme in so stressigen Situationen, auf jeden Fall.
Ja, genau. Sollte man auch nicht verkennen, dass sich halt auch viele andere Disziplinen damit beschäftigt haben. Und da ist es halt immer wieder schön, auch Überschneidungen zu finden oder auch Austausch zu haben. Mhm. Psychotherapie, Körpertherapie, das gab es ja auch schon, oder gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten, dass es da halt Überschneidungen gibt.
Auf jeden Fall. Genau. Und was du gesagt hast mit dem Stress, finde ich total interessant, weil das bringt mich gleich auf so eine nächste Ebene, die so funktionell da mit reinspielt. Und da haben auch viele Menschen die Lunge nicht so auf dem Zettel, und das ist dieses ganze Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Mhm. Also sozusagen die fasziale Spannung im Körper oder die bindegewebige Spannung im Körper. Und auch da hat die Lunge massiven Einfluss drauf, denn die bildet dieses ACE, also Angiotensin-Converter-Enzym heißt das auf Stau. Und das macht nichts anderes, als dass es Angiotensin 1 zu Angiotensin 2 führt, aber hat halt in diesem ganzen Spektrum zwischen dem Zusammenspiel zwischen der Leber und der Niere auf das Gefäßsystem halt auch einen wichtigen Impact. Mhm. Und also es ist nicht nur Gasaustausch, sondern auch wirklich auch noch ein richtig krass hormonell aktives Organ. Mhm. Finde ich total spannend. Und wenn man dann sich überlegt, so Mensch, was war zuerst da? Die Halswirbelsäulenbeschwerden oder halt der Stress oder beides? Und was bedingt sich gegenseitig und was muss ich behandeln, damit jetzt auch die Patienten und Patientinnen davon profitieren? Dann finde ich, können wir nochmal ganz kurz einmal vielleicht die Lunge sich nochmal anders angucken lassen, vielleicht eventuell.
Ja. So. Yeah.
Genau. Und das, was du gesagt hast mit der Halswirbelsäule, fand ich auch sehr, sehr interessant, weil es gab ja jetzt neulich, habe ich gelesen, auf Osteokompass, da haben sie, ich glaube, irgend so einen Wissenschaftspreis vergeben für eine Doktorarbeit. Und da ging es auch darum, dass die myofaszialen Strukturen einer Halswirbelsäule, wenn man die behandelt osteopathisch, dass das einen positiven Effekt hat auf Depressionen.
Okay.
Und da haben wir halt wieder diese Nummer mit der gestörten Stressachse, mit der Drainagefunktion vom Gehirn Richtung Thorax, über die Schwerkraft, aber halt auch auf das vegetative Nervensystem, was damit einhergeht, über Cervicale Superior und was es da nicht alles gibt, und Nervus Vagus und so. Also da glaube ich, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial und da ist auf jeden Fall das lohnenswert, wenn man da mal die Hand anlegen, bei Patienten, die sich so ein bisschen unwohl fühlen,
denke ich. Ja. Was siehst du da denn so für Strategien, wenn wir jetzt genau so einen Fall haben? Halswirbelsäulensyndrom, Stress, Angst, Panikpatient vielleicht, muss nicht ganz so ausgeufert sein, aber so in die Richtung. Plus kommt jetzt eigentlich primär wegen HWS-Syndrom. Ich hatte jetzt so in den Studien, die ich geschaut hatte, ist es auch interessant, weil es auch andersrum diesen Mechanismus gab. Das heißt, wenn solche Leute mit gestörtem Atemmuster und chronischen Nackenschmerzen, wenn man mit den Atemübungen macht, dann scheint das auch zu funktionieren. Dann haben die ein besseres Outcome, was jetzt die Halswirbelsäulenbeschwerden geht. Das kann ja auch ein Ding sein, ne? Also, dass man jetzt die Atemübungen wählt um den Stress zu reduzieren, gleichzeitig aber auch Hand in Hand, um halt auf die Atemmuskeln einzugehen, die vielleicht überforderten Atemhilfsmuskeln, die ja hauptsächlich im Nacken sitzen, dass die so ein bisschen runterkommen und wieder vielleicht so, naja, zu ihrer normalen Ruhefunktion zurückkommen und nicht mehr so Probleme machen. Mhm. Woran ich immer bei sowas denke, ist, da war ich noch in der Physio-Ausbildung und ich hatte da so eine Seminararbeit gemacht zur Prävalenz von Triggerpunkten in der Atemhilfsmuskulatur bei COPD-Patienten. Okay, da war ich in der Uniklinik und habe dann halt einfach so da war ich unter anderem auch auf der Weaning-Station, also wo Leute künstlich beatmet wurden. Und dann auch wieder davon entwöhnt wurden. Das ist dieses Weaning, Entwöhnung so. Und alle von denen hatten richtig krasse aktive Triggerpunkte in den Scalini, im Sternocleido, Pectoralis Minor. Also wenn ich die untersucht habe, total verdickt, verknuddelt, verdichtet und strahlten halt aus, typischerweise in die Arme oder in den Brustkorb so irgendwie rein. Und das habe ich halt auch bei anderen Patienten mit obstruktiven Lungenerkrankungen, also diese Emphyseme, starkes Asthma, chronische Bronchitis, solche Sachen. Hm. Das war da sehr verbreitet.
Ja, genau. Das glaube ich dir sofort.
Ja,
das ist auch so eine Sache, das habe ich auch immer so ein bisschen verwundert, ne, wenn bei uns so Patientinnen bei uns in die Praxis reinkommen und die sagen, ja, ich hatte mal eine Hepatitis oder ich hatte mal, weiß ich nicht, ich habe Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Wenn wir da in die Viszera reingehen, dann finden wir da auf jeden Fall irgendwelche Restriktionen und wir sind auch immer wahrscheinlich sehr, sehr stark gewillt, das irgendwie zu lösen oder positiv zu beeinflussen, in welchem Ausmaß auch immer. Aber es gibt auch halt eine Vielzahl von Patientinnen und Patienten, die kommen zu uns und die sagen natürlich auch einfach, oh, sie haben Asthma oder sind ein bisschen kurzatmig oder haben Schwierigkeiten mit der Luft, gerade bei so Heuschnupfengeschichten. Und da habe ich mich selbst erwischt, wo ich einfach das so ein bisschen einfach links liegen lassen, gerade so am Anfangsbereich von meiner osteopathischen Karriere, weil ich aber auch nicht wusste, was ich da machen sollte. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, wo ich mir überlegt habe, Mensch, also irgendwie, wir behandeln alles Mögliche, aber die Lunge, das fiel bei mir zumindest immer so ein bisschen hinten runter. Und da dachte ich mir so, da muss man eigentlich was tun. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, einfach das Lungenparenchym direkt zu behandeln. Und gerade wenn du sagst, ne, auch gerade auf dieser Weaning-Station, wenn die Patientinnen und Patienten dann losgelöst worden sind von ihrem Beatmungsschlauch, klar braucht das erstmal ein bisschen Zeit, dass das ganze autonome Nervensystem sich wieder normalisiert und dass die Spannung sich da reguliert und dass wieder so einen vernünftigen Tritt reinkommt. Und ich glaube, da kannst du gerade mit Osteopathie wirklich also ganz, ganz tolle Sachen machen, denke ich.
Mhm. Ja, wie könnte das denn aussehen, also das Lungenparenchym zu behandeln? Mhm. Klassiker, bei mir in der Ausbildung kam Lunge auch im letzten Jahr dran. Das ist meines Wissens nach auch immer noch so, sowohl in der Vollzeit als auch in der Teilzeit, dass es halt erst zum Schluss rankommt. Und ich weiß es nicht genau, meine Vermutung war halt irgendwie immer so, weil es auch ein ganz anderes Organ ist als jetzt zum Beispiel die Bauchorgane, also den Darm, den man so sehr schön hin und her wühlen kann, die man ja auch relativ direkt spüren kann, während die Lunge ja komplett abgedeckt ist. Da ist ja die Pleura ist da drumherum, in mehreren Schichten, dann ist der Brustkorb drumherum, dann sind da noch jede Menge Muskeln drumherum. Wir kommen da ans Parenchym ja nicht ran. Also ja, nicht direkt. Das ist
schwierig.
Ist schwierig und irgendwie ist die auch permanent in Bewegung, sodass man da vielleicht auch nicht so einen guten Zugang zu hat. Genauso wie ich finde, einen Zugang zum Herzen zu finden, finde ich auch immer schwierig. Ne?
Ja.
Ich habe irgendwann, bei uns gab es so eine Technik, die Lemniscate-Technik für den Herzbeutel, wo man die Hände so rauflegt und dann so eine Lemniscate so irgendwie entsteht. Irgendwann habe ich die gespürt und ich dachte, yes, ich habe die Lemniscate. Und bin mir natürlich nicht sicher, ne? Wahrnehmung, Palpation, wir können uns immer selber sehr gut betrügen und so, aber es hatte funktioniert. Und da habe ich mich mit der Lunge halt auch, genau wie du, auch immer schwer getan. Bin mir bis heute auch mit dem Lungenparenchym bin ich auch noch nicht so richtig warm geworden. Hm. Deswegen erzähl doch mal, wie du damit so umgehst.
Ja, es ist, ich habe auch genau wie du meine Schwierigkeiten am Anfang gehabt. Und ich habe dann eine Fortbildung besucht in der Nähe von Bremen. Und da ging es halt auch um genau dieses Thema Herzbeutel, Herz, Emotionen, Lunge, Lungenparenchym und Pleura und so. Und die haben uns einmal so eine Art Sandwich-Griff gezeigt. Also eine Hand vorne aufs Sternum, eine Hand hinten so im Bereich von der BWS. Ungefähr auf der gleichen Höhe. Und dann ging es eigentlich nur darum, dass man sich so ein bisschen so die Spannung visualisiert zwischen den beiden Händen und die ganzen Strukturen, die halt da drin wohnen. Und ich war damals noch nicht ganz so erfahren, wie das ich jetzt der Fall bin und habe meinen Händen nicht ganz so sehr vertraut und wollte es gerne einfach ja, so ein bisschen, ich brauchte das ein bisschen bestätigt, dass ich auf der richtigen Struktur bin. Weil ich hätte auch sein können, dass ich jetzt hier einfach gerade nur die Haut verschiebe oder dass ich halt irgendwie auf dem Periost arbeite oder auf dem Sternum. Ich hatte keine Ahnung und ich konnte das auch wirklich ganz, ganz schlecht nur verifizieren und ich hatte mir so ein bisschen Hilfe gewünscht. Und dann habe ich einfach die Dozenten gefragt, das waren 3 Stück, wo weiß ich denn, dass ich auf der richtigen Struktur bin? Und als Antwort kam dann, ja, das ist nicht so einfach. Manche sehen eine Farbe, manche hören ein Geräusch.
Okay.
Und dann weißt du, du bist drauf. Und okay. Ich dachte so, hä? Ich kriege jetzt hier gleich NDR2 rein, das verstehe ich nicht. Also da war ich irgendwie so, ne, das, was ich dir geschrieben habe, das ging gar nicht. Also da war ich komplett raus und habe auch gedacht, also so ein Quatschkram, das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht gebrauchen. Ich mache mich mal weiter auf die Suche. Mhm. Mittlerweile, jetzt auch mit Holger Pelz, ist es für mich total logisch. Also das Lungenparenchym hat eine gewisse Schwingung und eine gewisse Frequenz, in der es arbeitet. Die Atemfrequenz, ganz einfach zum Beispiel. Und wenn man sich einfach nur gedanklich da so ein bisschen raufmorpht und versucht sich zu visualisieren, wie einfach das Lungenparenchym sich mit Luft füllt bei der Einatmung und wieder rausströmt bei der Ausatmung, dann sind wir automatisch schon auf der richtigen Struktur drauf.
Okay.
Und das ist eigentlich total einfach. Man muss einfach nur ein bisschen üben, beziehungsweise da so ein bisschen offen sein und sich das vorstellen können.
Ja.
Das ist so der Trick dabei.
Und, also ganz, ganz einfach, wenn ich mir das so vorstelle, ist ja dann relativ simpel. Wir versuchen ja mehrere Rhythmen so wahrzunehmen, Motilitäten, kraniale Rhythmen und so weiter.
Genau.
Der Atemrhythmus ist ja quasi der einfachste und für jeden Laien spürbare Rhythmus.
Genau.
Ungefähr, okay? Und da dann mit den Händen reinhorchen und eingrooven auf den Thorax und dass wir uns vorstellen, da bewegt sich Lungengewebe ein und aus und den Empfänger auf die Frequenz Lunge stellen, so ungefähr.
Genau, und das kann man auch relativ einfach machen, indem man einfach sich neben der Patienten und neben die Patienten stellt, beide Hände an den Thorax ran und dann wirklich einfach nur mal ganz bewusst nur die Atmung wahrnehmen. Dann weiß man so, okay, Rippen bewegen sich entsprechend dem Atemrhythmus nach oben und unten oder zur Seite, wie auch immer. Und dann einfach nur die Handanlage da lassen und sich dann gleichzeitig, ohne irgendwas zu verändern, nur auf die Lunge konzentrieren.
Mhm.
Und dann wird man merken, dass sich unter den Händen irgendwas verändert und sich auf einmal bei der Einatmung das anders bewegt als bei der Fokussierung auf die Rippen. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Funktioniert auch mit Zwerchfell oder mit anderen Strukturen im Körper. Und das ist sozusagen der einfachste Weg, dafür zu sorgen, dass man seine Aufmerksamkeit auf die Struktur lenken kann, die man gerade behandeln möchte. Und das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach zum Beispiel Chapman Points. Also relativ banal. Also im Bereich parasternal, im Interkostalraum zwischen den Rippchen, einfach mit den Fingern rauf. Und da kann man natürlich die Chapman Points testen auf Druck, aber man kann die auch so über Querfriktion ganz schön so ein bisschen auf Stress bringen und mal gucken, wie reagieren die so. Und das kann man sowohl rechts parasternal machen als auch links parasternal und auch die Patienten merken relativ schnell, das ist so ein bisschen blöde, eine Seite tut weh oder eine Seite ist unbeweglich. Das da so ein bisschen mit so ein paar Vibrationstechniken mobilisieren, ist sehr, sehr schön, hat einen tollen Effekt auf das Lungenparenchym und das ist mittlerweile auch sehr, sehr gut wissenschaftlich untersucht.
Okay, Chapman?
Chapman Points, ja. Kann man mal googeln, Bildersuche und dann sieht man das. Das sind auch witzigerweise genau die Akupunkturpunkte in der chinesischen Medizin. Das greift das ein bisschen auf. Finde ich total spannend.
Ja, vielleicht sollte ich mir das doch nochmal überlegen mit Dennis, weil der hat ja seine Bachelorarbeit darüber geschrieben bei Asthma-Patienten. Da hat er halt auch auf dem Niveau, auf dem er es halt gemacht hatte, hat er auch eine Verbesserung erwirkt dabei.
Das ist sehr interessant.
Asthma spannend. Und Peak Flow war das da bei ihm.
Mhm. Ja. Spannend, gut.
Mhm. Okay. Und was ich immer interessant finde, so die Lunge mit der Ausdehnung der Lunge und Expansion, Kompression, das war so eine Sache, die sich auf jeden Fall durch unsere Summer School auch gezogen hat. Das ist ungewollt bei vielen Workshops auch um sowas wie Kompression, Expansion ging, Atmung und auch Drainage. Jetzt ist ja im Brustkorb, vor allen Dingen auch im Mediastinum, nicht nur die Lunge, sondern auch noch jede Menge andere Strukturen. Wollte mich mit dem Mediastinum auch immer mal wieder mehr beschäftigen, beziehungsweise habe es auch mal gemacht. Und manchmal ist es auch nicht so leicht herauszufinden, was denn da so alles dazugehört oder nicht dazugehört. Denn manchmal liest man auch, ja, da ist sehr viel Bindegewebe irgendwie so drinne, wie das früher so war. Bindegewebe, Faszie, wurde sich nicht so drum gekümmert. Sind aber auch noch interessante andere Strukturen drin, also vor allen Dingen auch so quasi venolymphatischer Natur, was wir immer mal wieder sehen, also für viele Osteopathen ist das relativ klar, super wichtige Drainage für den Kopf, ne? Venolymphatischer Abfluss vom Kopf, sonst haben wir so die Stauungsproblematik. Man sieht bei den Menschen manchmal vielleicht, wenn die auf dem Rücken liegen, so starke Stauungen in den Venen, in den Halsvenen. Mhm. Und ja, zugeschrieben wird dem ja gerne so ein Kopfschmerz oder so ein Nackenschmerz, der auch nachts dann manchmal da ist, wenn halt so eine tendenziell so eine Stase so irgendwie stattfindet. Also wenn halt keine Muskelpumpe da ist, der Kopf nicht über den Boden schwebt und die Schwerkraft nicht dem Abfluss hilft. Das sind so Sachen, die man da so mit reinbringen kann. Du hattest jetzt aber auch nochmal gesagt, ja, das macht natürlich nicht Halt oder das ist vielleicht ganz nett mit dem Kopf und so, aber das kann sich auch noch durchaus deutlich weiter nach unten stauen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich würde,
was sind denn da?
Ja? Ja, also bevor ich da weiter eingehe auf die Stase nach unten, würde ich eigentlich gerne lieber nochmal auf die Stase nach oben eingehen, weil also das, was du da sagst, ist total interessant, gerade auch so für unsere Patienten und Patientinnen, so mit Kopfschmerzen, aber auch mit Migräne, aber halt auch, also wenn wir das jetzt mal umdrehen und wir suchen uns diese Gruppe raus von Menschen, die wirklich eine Schwierigkeit haben mit der Drainage des Kopfes in der Nacht, dann denke ich in allererster Linie an diese ganze Kiste mit Schlafapnoe. Und da merken wir das ganz, ganz deutlich, dass die einfach wirklich Schwierigkeiten haben mit der venolymphatischen Drainage des Gehirns in der Nacht, aufgrund dessen, weil einfach die Atmung nicht gut funktioniert. Und da ist es auch relativ eindeutig belegt, dass das natürlich eine riesige Auswirkung hat auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf Depressionen, auf die Vitalität des Gehirns, steht im Verdacht, auch Alzheimer mittlerweile mit auslösen zu können. Und also gerade so diese Clearance-Eigenschaften des Gehirns über den Thorax und über den Brustkorb sind aus meiner Sicht total wichtig. Ja. Genau. Und um jetzt nochmal diesen Bogen zu schlagen, was du gerade gesagt hast mit der Drainage nach unten.
Ja, aber hast du die neue Tür wieder aufgemacht. Schlafapnoe, ne, und aber auch mildere Formen davon, also Schnarchen zum Beispiel, ist ja auch eine Sache, die ja auch total die Regeneration hemmt. Und so diese Clearance nachts, das finde ich auch ganz interessant, so dieses glymphatische System, also Abfluss in den Gliazellen. Gehirnwäsche finde ich eigentlich immer ganz gut. Gutes Wort dazu, weil es ja wirklich nachts einmal durchgewaschen wird. Und wenn das nicht passiert, dann ist ja die Vermutung oder mittlerweile relativ klar, dann, dass das halt eben auch so diese Alzheimer-Geschichte da wirklich beeinflussen kann. Ne? Also Verkalkung oder Eiweißherde, die sich das war das. Verkalkung, ich war gerade bei der Falx-Terebrie noch. Ja. Genau, dass das halt eben damit reinspielt. Und da ist ein bisschen die Frage, auf der Summer School ist Judith Weiß ja auch dabei gewesen. Die hattest du, glaube ich, verpasst und die ist rumgegangen und hat jedem so flexibles Tape mitgegeben. Fixo Muli war das, glaube ich. Und hier, probier mal aus, klebt dir mal den Mund zu nachts. Ne? Mouth Taping ist ja so auch ein beliebtes Ding. Gibt's auf Social Media auch so einen großen Hype da drum. Und das soll ja dabei helfen, dass man nachts nicht Kopf im Nacken liegt, Mund sperrangelweit offen, sondern dass der Mund halt zu bleibt und man halt mehr durch die Nase atmet. Frage, also ich habe es probiert. Beim ersten Mal war ich davon echt angetan. Ich war kurz geschlafen, also nicht lang von der Zeit, aber habe mich trotzdem relativ gut regeneriert gefühlt. Dann habe ich es noch so ein paar Mal probiert und war so mittelmäßig überzeugt davon. Ich hatte auch da mal nach Evidenz geguckt und das ist noch nicht so super gut erforscht. Also so diese ganzen Hype-Sachen, ja, das hilft dir so richtig gut und so weiter, das lässt sich nicht ganz so abbilden. Wo es aber zu funktionieren scheint, ist, wenn man halt Probleme mit Schnarchen hat oder mit Schlafapnoe, aber freie Atemwege hat, da soll das tatsächlich dabei helfen, dass man halt eben so Atemaussetzer reduziert und eine verbesserte Regeneration in der Nacht hat.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Hast du es ausprobiert oder empfiehlst du das Patienten, weil du ja auch viele Kinder behandelst und das ja auch so ein Ding ist, ne, die ganzen Mundatmer?
Ja, genau. Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil das ist bei uns eine Familienbeleidigung gewesen früher. Ehrlicherweise, ich habe davon eben gerade, wo du es gesagt hast, zum allerersten Mal gehört.
Okay.
Ich finde das total interessant und spannend. Ich hätte aber jetzt auch als Bedingung gesagt, also die Nase, die müsste halt schon irgendwie frei sein.
Die muss frei sein, ja.
Ja, ansonsten kriegen wir riesige Schwierigkeiten. Ich habe natürlich auch gerade mit meinen ganzen CMD-Patienten und Patientinnen immer so auch das Problem, dass die dann auch schon sagen, oh, so eine Aufbissschiene im Mund, das ist ja schon doof und damit kann ich schon nicht so gut schlafen. Das weiß ich nicht, wie alltagsnah das ist, wenn man sich da auch noch den Mund zutapet. Mhm, ja. Aber also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, ne? Also Jugend forscht und ich würde es auf jeden Fall mal versuchen.
Ja, genau. Immer schön. Wenn ich mich mit Sachen beschäftige, versuche ich es auch mal zuerst selber an mir auszuprobieren. Also sei es jetzt, ich will eine neue Technik kennenlernen oder dann lasse ich mich damit behandeln oder halt eben mit einem Mouth-Taping. Hatte ich schon immer mal länger machen wollen und jetzt habe ich es gemacht und bin auf jeden Fall noch am Ball weiterhin.
Ja, finde ich auf jeden Fall interessant. Was du gesagt hast mit dieser Drainagefunktion für das Gehirn, das ist total wichtig, weil da können wir auch wieder den Bogen schlagen zum Anfang, zu der Embryologie. Wir haben ja zwischen gesagt, die Lunge, die sich entwickelt aus dem Vorderdarm, aber die hat halt auch noch eine funktionelle Relation, halt, wie gesagt, zu der ganzen Schleimhaut. Und Schleimhaut ist halt so embryologisch gesehen ein großes Gesamtkunstwerk und die Schleimhaut in der Lunge ist halt ähnlich wie die Schleimhaut im Dünndarm, wie die Schleimhaut in der Blase, in der Gebärmutter, aber halt auch im Mittelohr oder halt auch im Gehirn. Und das sind so relativ neue Erkenntnisse. Das ist nochmal so ein bisschen interessanter vielleicht für den einen oder den anderen. Das nennt sich MALT-System, also M-A-L-T, Mucosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe, also auf Englisch Tissue. Und das kann man wunderbar googeln und da findet man da ganz viele tolle Sachen, was es da noch so alles gibt. Unter anderem auch zum Beispiel die Haut. Und da gibt es dann also SALT, also Skin-assoziiertes lymphatisches Gewebe. Und das ist dann eventuell so eine Möglichkeit, wie wir nicht nur einen Bogen schlagen können über die Schleimhaut vom Darm Richtung Lunge, sondern halt auch vom Darm Richtung Haut, also Richtung Neurodermitis eventuell, aber halt auch ins Gehirn. Und da gibt es eine neuerdings frisch gefundene vierte Hirnhaut, die nennt sich Slim. Und das ist eine total crazy. Das ist eine Schicht, die befindet sich zwischen Pia Mater und Arachnoidea. Und die trennt sozusagen den Liquorraum in zwei Hälften. Und das besteht aus nichts anderem als außer lymphatischem Gewebe und ist eventuell auch damit assoziiert. Also sehr, sehr interessante Struktur, gerade wenn wir jetzt darüber nachdenken, dafür zu sorgen, dass das Gehirn sich wieder so ein bisschen besser trainieren lässt. Da wird das mit dem Thorax, aber halt auch mit dem Bauchraum und dem Schlaf auf jeden Fall super interessant.
Mhm. Wie heißt die Struktur? Buchstabier das bitte mal.
S-L-Y-M. Slim.
Slim, okay.
Ja.
SLY Sly, so wie Sylvester Stallone, das kann ich mir gut merken.
Ja.
Okay, aber lass uns nochmal zu dem Punkt zurückkommen. Jetzt haben wir das mit dem Gehirn so ganz gut abgearbeitet. Wie geht denn das dann nach unten weiter?
Das ist auch eine spannende Relation. Da hat Thorsten Lieben was Schönes darüber geschrieben. Das geht so ein bisschen über das Mikrobiom und wie sich so die Bandscheibe da positiv mit beeinflussen lässt oder auch negativ beeinflussen lässt. Aber viel wichtiger finde ich diesen venenlymphatischen Drainageweg aus der Lendenwirbelsäule Richtung Thorax. Denn der Knochen, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Struktur. Und der Knochen erhält in allererster Linie seine Stabilität über Flüssigkeit. Das wissen wir alle und je besser durchblutet ein Knochen ist, desto stabiler ist er auch. Aber diese Flüssigkeit und gerade das Venenlymphatische, das muss halt auch irgendwie wieder raus aus der Lendenwirbelsäule zum Beispiel jetzt. Und das geht dann über das Azygos-System. Und das Azygos-System trainiert halt die Lendenwirbelsäule einmal durch das Zwerchfell hoch Richtung Thorax und mündet dann entsprechend in die venösen Systeme Richtung rechter Vorhof. Und von da aus ist halt auch die Beweglichkeit und auch die Atmung essentiell wichtig für die Drainage der unteren Lendenwirbelsäule. Und da gibt's halt, also habe ich in meiner Praxis super viele Patienten und Patientinnen, die zu mir sagen, ja, ich habe so Rückenschmerzen morgens, irgendwie so Stauungsgeschichten, sagen die natürlich nicht. Die sagen dann so, ja, es tut halt weh. Ne? Mhm. Und dann fragt man nach, ja, was ist das für eine Qualität von Schmerz? Und dann kommt da so alles Mögliche. Und dann muss man ein bisschen genauer nachfragen. Ist es eher so ein stechender oder eher so ein brennender Schmerz? Oder auch einfach, ist es so ein Druckschmerz? Und die sagen schon, ja, ja, das ist Druckschmerz. Und dann bewege ich mich so irgendwie 3, 4, 5 Minuten und dann geht's. Und im Laufe des Tages ist es dann okay. Aber morgens, wenn ich aufstehe, ist es wieder doof. Und das ist immer so eine Idee. Da könnte man schon mal ein bisschen nachdenken, ob das nicht vielleicht auch irgendwas zu tun haben könnte mit so einer venenlymphatischen Gestauungsgeschichte über Zwerchfell und Thorax und Lunge und Mediastinum und Azygos-System.
Okay. Das heißt, ran an den Thorax, weil wenn man sowas hört und schauen, wir gucken nach Dysfunktion, arbeiten mit der Atmung.
Absolut. Ja. Das finde ich total wichtig. Da gibt es auch, also gerade aus der Praxis ganz viele schöne Beispiele, wenn es so Richtung Autounfall geht und Schleudertrauma und Halswirbelsäulensyndrom, aber halt auch dann wirklich so fiese Rückenschmerzen, die daraus entstehen, wo man nicht so richtig, also auch mit der Radiologie nicht weiterkommt, ne? Und man merkt dann so, ja, also richtig so, ein Lasik-Test ist eigentlich nicht positiv. Oder auch diese ganzen Tests Richtung Quadrizepssehne und so, also Bizeps, also die ganzen neurologischen Tests, die sind einfach nicht auffällig. Dann wird es nochmal so ein bisschen interessanter, darüber hinaus zu gucken, ob es nicht auch noch irgendwie vielleicht was geben könnte Richtung Venenlymphatik. Mhm. Und da gibt es eine Patientengruppe, die liegt mir da immer sehr besonders am Herzen, und das sind unsere Schwangeren, weil da ist es ganz besonders auffällig, wenn die Schwierigkeiten haben mit ihrem venenlymphatischen System, gerade so im Bereich vom Thorax, dann wird es sehr interessant, weil die merken das sofort. Mit so geschwollenen Händen, geschwollene Füße, aber halt auch gerne diese Symphysenlockerung, ne? Wenn die auf einem Bein stehen und dann kommen die nicht so richtig damit zurecht, weil sie Schmerzen haben einfach in dem Bereich. Das ist meistens dann auf ein Ungleichgewicht zurückzuführen zwischen der Bauchmuskulatur, zwischen der Beckenbodenmuskulatur, aber halt auch zwischen der Rückmuskulatur und dem Zwerchfell. Und wenn das zu fest ist und auch das Zwerchfell dann eher dafür da ist, die aufrechte Körperhaltung zu wahren und nicht mehr so richtig gut dafür zur Verfügung steht, Luft reinzubekommen beziehungsweise Flüssigkeit von unten nach oben saugen zu können, dann werden halt ganz, ganz schnell die Beine dick und die Hände auch. Und das kann sich natürlich auch äußern, einfach zum Beispiel in Kopfschmerzen und in Migräne. Und von da wird es dann super interessant, diese Patientengruppe dann nochmal so ein bisschen osteopathisch zu begleiten in Richtung Thorax und Zwerchfell und Lunge und Herz.
Okay. Das heißt, die sind ja dann irgendwann von der Physiologie her limitiert. Kind wird immer größer, es drückt nach oben, drückt nach unten. Das heißt, unsere Aufgabe wäre dann was? Das Zwerchfell zu gucken, ob wir dem doch noch ein bisschen Spielraum, ein bisschen Schwung geben können. Oder ob Thorax-Probleme vorliegen auf parietaler oder Verschieblichkeitsbasis in den Pleura-Schichten. Oder hast du da so ein paar, sag ich mal, Spezialkniffe oder so, dass du sagst, das und das sehe ich persönlich häufig bei diesen Schwangeren?
Ja, also auf jeden Fall, es gibt also ein paar Highlights, die häufig auftreten. Das sind natürlich so ISG-Beschwerden und einfach viele Blockaden in der Brustwirbelsäule und in der Lendenwirbelsäule, aber halt auch so in der oberen Halswirbelsäule. Auf jeden Fall. Bei den Schwangeren ist es halt so, die sind natürlich in einer gewissen Ausnahmesituation und die müssen ja nicht nur dafür sorgen, dass sie selbst irgendwie gut funktionieren und einigermaßen zurechtkommen, sondern sie haben ja natürlich auch noch die Aufgabe, dass das Kind irgendwie einigermaßen vorankommt und wächst und gedeiht. Und das Kind nimmt sich das schon, was es braucht. Da müssen wir uns jetzt nicht so viel Gedanken drüber machen, aber Mama muss halt auch diese ganzen Stoffwechselprodukte irgendwie abbauen und gerade auch im Bereich von Flüssigkeitshaushalt und so Blutdruck und Gefäßversorgung für die Plazenta, da wird es sehr, sehr interessant. Und es gibt ein paar sehr interessante Studien, die gezeigt haben, dass wir als Osteopathen, Osteopathinnen zum Glück oder auch leider keine Wehen auslösen können. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass die Gebärmutter das selbst machen kann über Oxytocin und halt aber auch die Lunge über dieses Oberflächenprotein, dass beide sozusagen, beide Parteien diese Wohngemeinschaft sozusagen einvernehmlich oder auch nicht einvernehmlich beenden können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was wir als Osteopathen und Osteopathinnen da machen können, letztendlich ist eigentlich, wir können A, nicht so viel falsch machen, eigentlich können die Damen eigentlich nur von uns profitieren, wenn wir so ein bisschen vorsichtig sind und einfach nicht zu forciert irgendwie mit faszialen Techniken jetzt anfangen, das Zwerchfell zu mobilisieren bis am Meppen. Ich glaube, machen die wenigsten von uns wahrscheinlich. Ich würde eher dafür sorgen, dass die Patientinnen die Möglichkeit haben, sich so ein bisschen besser regulieren zu können. Dass wir denen so ein bisschen Hilfestellung geben, ein bisschen Erleichterung einfach an diese Situation. Das ist sowieso ja alles zeitlich relativ begrenzt und nach 10 Monaten Schwangerschaft ist dann auch irgendwann vorbei und das geht dann los im Idealfall. Und ich glaube, wenn wir einfach nur diese Zeit überbrücken können, dass die gerade am Ende damit gut zurechtkommen mit ihren Beschwerden, dann ist da schon ganz, ganz viel gewonnen. Und da tun wir zwei Menschen was Gutes und im Idealfall ist das so positiv, dass sie auch gleich noch einen Folgetermin buchen denn für die kleine Maus, wenn die halt irgendwann mal auf die Welt kommen. Und dann geht's halt weiter als Familientherapeut dann, ne, mit Babybehandlung. Genau. Das zutraut.
Hat man schon, zwei Generationen hat man schon in seiner Tasche dann.
Ja, mindestens, ja.
Ja, ja. Genau. Ehemänner kommen auch immer mal wieder zu mir. Das finde ich auch ganz interessant. Die kommen ja häufig beim ersten Termin auch mit und so. Und manchmal habe ich auch die Ehemänner eher auf der Behandlungsbank als die Mütter dann. Also
genau
so.
Väter eher. Ich auch. Ich wundere mich auch jedes Mal. Also ja. Zuerst die Kinder und dann die Väter. Und dann, wenn das okay ist, dann auch die Mutter. Aber erstmal gucken, ja, was Papa sagt. Ne?
Kommt vielleicht, sehr, ja, das kann sein. Der Mann springt in die Bresche, testet das ein bisschen aus.
Ja, ob das oder, okay ist.
Ja, oder, genau, ob das okay ist. Oder halt eher das andere, Mütter sind dann ja altruistischer. Die sorgen erstmal dafür, dass es allen anderen besser geht, bevor sie selber ankommen. Ja, genau. Da ist auf jeden Fall auch ein bisschen was dran.
Ja. Große Selbstaufgabe, ja. Ja. Beeindruckend, ja, das stimmt. Da, genau, muss man ein bisschen aufpassen. Und gerade, ich finde auch, als wir als Therapeuten oder Therapeutinnen können da auch sagen, ja, es ist gut, dass ihr Mann kommen darf. Ich sehe auch die Rückenschmerzen bei ihm. Aber wenn Sie mögen, dann buchen Sie sich auch gerne einen Termin. Gerade wenn es bei Ihnen irgendwie zeitlich möglich ist, dass Sie ohne Kind kommen können, dann machen Sie das gerne. Das tut dem meisten auch ziemlich gut.
Genau, ja. Und mit Kind dabei, manchmal geht das organisatorisch auch nicht anders. Ah, das ist auf jeden Fall angespannt.
Ist eine Herausforderung, ne? Also ich sehe es genauso. Ja, also ich mache das auch nicht so gerne, aber wenn es nicht anders möglich ist, dann ist das so. Dann müssen wir da alle durch. Ich sage auch immer vorher, das ist, also wir kriegen das gebacken, ne? Aber es ist viel, viel schöner für alle Beteiligten, wenn das nicht sein muss. Wenn es nicht anders geht, weil alleinerziehend oder der Partner ist dann doch irgendwie auf Montage oder was der Geier was, dann ist das so, dann kriegen wir das hin. Aber es ist wirklich schöner. Also wenn man das anders organisieren kann, dann würde ich auch dazu raten, das anders zu lösen. Ja.
Mhm. Ja.
Genau.
Was mich immer noch beschäftigt, das Thema Atmung jetzt nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise, aber zu Behandlungszwecken. Da scheint es auch unterschiedliche Meinungen oder auch Erfahrungen damit zu geben, wenn wir zum Beispiel mit Impulsbehandlung arbeiten, insbesondere natürlich am Brustkorb, aber auch bei allen möglichen anderen, an der Lendenwirbelsäule, an den Füßen, an der Halswirbelsäule, heißt es traditionell ja auch, Patient soll einatmen und dann soll er langsam ausatmen und dann setzen wir den Thrust. Mhm. Hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Mit dem Ausatmen entspannt man sich ja meistens auch. Der Brustkorb, der vielleicht bei einer maximalen Einatmung ja auch sehr unter Spannung steht, lässt dann ja auch so ein bisschen nach. Wir haben mehr Elastizität, können das die Rippen und die Brustwirbel vielleicht auch etwas besser einstellen. Aber ich mache es mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr, ist mir mal aufgefallen, wo ich mir die Frage gestellt habe. Früher habe ich es gemacht, mittlerweile sage ich das eigentlich ganz selten nur noch. Vielleicht, weil ich besser geworden bin, vielleicht aber auch, weil es auch manchmal so mein Gefühl ist, dass die wissen, was kommt und dann spannen sie halt an bei der Ausatmung so ein bisschen. Mhm. Und manchmal überrasche ich die halt einfach lieber, wenn ich mit meinen Einstellungen so ganz zufrieden bin und ein gutes Gefühl habe. Der Wirbel ist schön eingepflegt zwischen meinen Fingern und dann kann ich mit einem kleinen Impuls irgendwie arbeiten. Hast du da eine persönliche Erfahrung oder einen persönlichen Weg, wie du das gerne machst? Hat sich das verändert irgendwie oder?
Ja, ich denke schon. Ich muss mich ganz kurz überlegen, weil ich knackse unfassbar gerne ein. Ich mag das sehr. Aber ich mache das natürlich immer nur mit Einverständnis, dass ich vorher einmal frage. Dass sie natürlich wissen, okay, auf was sie sich jetzt hier einlassen. So ganz überraschend kommt das denn nicht. Aber das, was du gesagt hast, das macht schon Sinn. Also wenn ich jetzt sagen würde, atmen Sie mal ein, atmen Sie mal aus, dann wissen die natürlich schon, ne, gleich geht's los. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin in dieser Situation meistens nicht ganz so ernsthaft, weil ich natürlich auch versuche, also ich merke diese Anspannung, ich versuche das irgendwie zu verbalisieren. Und meistens wird daraus dann irgend so ein unqualifizierter Scherz und ich sage dann noch irgendwie sowas wie irgendwelche letzten Worte oder so. Oder also das trägt nicht unbedingt zur Erleichterung dann bei. Von daher muss man ein bisschen aufpassen und das also Patienten adaptiert machen, denke ich. Aber ich mache das also gerade bei der Brustwirbelsäule schon gerne so, dass ich die einmal ein- und ausatmen lasse. Und dann gibt es meistens irgendwie so eine Art Thrust. Und bei der Halswirbelsäule oder bei der Lendenwirbelsäule mache ich das zum Beispiel nicht. Mhm. Das ist mir dann ein bisschen egal. Aber was ich gerne mache, ist, dass ich das in diese Lumbar-Roll-Technik so ein bisschen kombiniere mit der Atmung und dann auch mit so einer kleinen Leberdrainage, einfach um dieses Azygos-System mal ein bisschen anzukicken. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Damit kann man dann die Patienten nochmal einen ausatmen lassen und dann macht man so eine Art dreidimensionalen Squeeze auf Lendenwirbelsäule, Leber, Thorax und im Idealfall kann man auch noch so ein bisschen so eine kleine Traktion machen über die Halswirbelsäule und noch dieses ganze durale System so ein bisschen mitnehmen. Dann hat man wirklich also das sozusagen auf allen möglichen Ebenen maximal angesprochen. Und das ist eigentlich immer eine ganz, ganz schöne Sache.
Ja, das stelle ich mir bildlich gerade vor. Das stelle ich mir schön vor. Also so ein bisschen, Patient ist in Seitlage und man hängt sich da so ein bisschen rein.
Genau.
Druck rein, Druck raus, ein paar Mal vor, ein paar Mal zurück, ein paar Mal atmen lassen vielleicht. Dann genau. Könnte man sagen, ein bisschen Anlauf nehmen und dann nochmal mit Hauruck nochmal so
ja, genau.
Oben rein ungefähr.
Ja. Wenn das Gewebe einen einlädt, ist das eine schöne Sache.
Ja.
Meistens knackt es dann auch schon von alleine. Das ist ja auch immer ganz toll. Und falls nicht, dann ist auch okay.
Also
wenn
ja, nicht, genau.
Dann muss man mal gucken.
Solche Positionen wie Lumbar Roll, also diese Verdrehung des Körpers, die wir dabei ja durchaus auch haben, die kann man ja auch als Mobilisation durchaus nehmen oder auch als Einstellung für andere Techniken so irgendwie. Und im GOT kennen wir das ja auch so ein bisschen, dass wir da auch so dieses Hin und Her, rein und raus, dass wir das da durchaus auch machen.
Genau.
Ja, okay.
Bei den Schwangeren mache ich das auch gerne, also genau diese Position. Man muss ja ein bisschen gucken mit dem Bäuchlein. Mhm. In einer gewissen Phase der Schwangerschaft ist das manchmal schon so ein bisschen irritierend und die mögen das auch dann nicht mehr ganz so gerne, wenn da so viel Rotation stattfindet. Aber man kann uns einmal den Bauch ein bisschen unterstützen, vielleicht mit einem extra Kissen oder mit einem Handtuch oder mit der Decke. Das geht immer meistens nochmal ganz gut. Und so kann man halt auch ganz toll positiv einwirken auf das Zwerchfell, auf diese ganze Drainagefunktion, auf das Becken und hat eine gute Möglichkeit. Und es gibt auch halt auch viele Patientinnen, die einfach nicht so gerne dann in Rückenlage mehr liegen, weil natürlich auch dann dieses ganze Vena Cava Syndrom auftreten kann, wo dann die Gebärmutter auf das Gefäß raufdrückt. Und da ist die Seitlage auch einmal eine ganz schöne Möglichkeit, das Zwerchfell gut zu behandeln, aber halt auch vielleicht ein bisschen was Gutes zu machen für den unteren Rücken oder halt auch einfach kraniell zu arbeiten. Auch das ist eine gute Möglichkeit da.
Mhm. Kennst du das Phänomen, dass man, nachdem es in der Brustwirbelsäule vor allem geknackt hat, man tierisch lachen muss? Also nicht du als Behandler, sondern du als Patient. Ich habe das manchmal, gerade natürlich irgendwie so Jugendliche oder jüngere Menschen, denen das vielleicht auch so ein bisschen unangenehm ist oder so, was macht der Typ da? Ich kenne das von mir selber auch, als ich das beim ersten Mal, übrigens Holger Pelz war der erste Mensch, der das bei mir mal gemacht hat, als ich Jugendlicher und der Allgemeinmediziner war. Ich muss auch tierisch lachen, schon bei der Einstellung zu so einer Dog-Technik da nach vorne genommen und ich, ne, warum auch immer, aus Verlegenheit oder so, muss ich dachten. Ich habe das bis heute manchmal auch, dass ein quasi emotionaler Release, das einmal so rausbricht aus den Leuten und die sich dann kurz schlapp lachen.
Absolut, und das ist auch, also das ist ein ganz schöner Bogen, den du da gerade schließt wieder, weil das war auch sozusagen das Thema von dieser einen Fortbildung, wo ich das Gefühl hatte, ich sollte jetzt irgendwie NDR 2 reinkriegen, gefühlt. Da ging es auch so ein bisschen um dieses Emotionale und das, was du da beschreibst, das ist halt auch bei meinen Patienten häufig der Fall, dass sie dann einfach anfangen zu lachen im Idealfall, wenn es positiv ist, aber es gibt halt auch Gründe, warum Menschen sich einfach aus doofen Sachen einfach sozusagen anspannen und ihr Herz schützen im übertragenen Sinne, weil denen irgendwas an die Nieren gegangen ist oder weil das einfach den sozusagen der Schrecken in den Knochen drin steckt. Und wenn man dann anfängt dran zu arbeiten, dann kann es halt auch sein, dass dieser Emotional Release dann stattfindet und die Leute dann im Idealfall anfangen zu lachen oder halt aber auch zu weinen. Und das ist eine Sache, das müssen wir natürlich als Therapeuten und Therapeutinnen auch lernen, das auszuhalten, beziehungsweise dann auch vielleicht lernen, die Menschen abzuholen, wenn das dann in die Hose geht. Und das muss man so ein bisschen üben und sich vielleicht ein paar Gedanken vorher machen, bevor man anfängt, mit solchen Menschen arbeiten zu wollen auf dieser Ebene. Weil gerade, wenn das so ein bisschen doof ist, beziehungsweise man weiß schon, die haben eine schwierige Zeit hinter sich und es könnte sein, dass diese Rückenschmerzen oder die Nackenverspannung oder die Kopfschmerzen einfach von Stress her resultieren, was eine Ursache hat in einer traumatischen Gegebenheit, dann ist es sinnvoll, sich vielleicht zu überlegen, ob man dann nicht vielleicht eine andere Technik wählt und nicht unbedingt anfängt zu manipulieren beim ersten Termin, sondern vielleicht erstmal eine mobilisierende Technik macht oder irgendwas Aktives, eine MET-Technik, dass die Patienten einfach die Kontrolle über ihr Unterbewusstsein behalten können und nicht in diese Situation reingeraten, dass sie emotional eventuell was preisgeben, was sie momentan noch nicht preisgeben möchten. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Und im Laufe der Zeit, es wird sich relativ schnell ergeben, ob das denn mit dem Vertrauen passt oder nicht. Und dann kann man vielleicht beim zweiten Termin das nochmal lösen, auf einer anderen Ebene. Oder es ist meistens dann auch so, dass es dann beim zweiten Termin viel vereinfacher ist und auch überhaupt gar nicht wehtut, sondern eher angenehm ist und die halt dann auch nicht diese negative Assoziation damit haben dann, sondern dass es dann eigentlich ein ganz schönes, tolles, positives Erlebnis ist und sich dann wirklich dann auch befreit fühlen.
Mhm. Ja, klingt interessant. Also ich habe jetzt gerade so dieses Thema im Kopf im Sinne von, ja, Traumata, kleinere Traumata, wenn wir das so nennen wollen, oder posttraumatische Belastungsstörung, die häufig was Negatives sind, wo es ganz schwierig ist, die mit der Kneifzange anzufassen. Mhm. Aber wenn man so den Zugang findet, das aus einer positiven Richtung anzufassen, dass das in einem neuen Licht quasi dasteht, dass es dann auf einmal was sehr Therapeutisches und Heilsames haben kann. Also das habe ich jetzt eben in deine Worte so rein interpretiert, aber ja. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Und
absolut.
Ja, da den Gedanken hatte ich gerade dazu. Ja.
Genau, und das ist eine Frage, die ich halt gerne stelle am Ende von meiner Anamnese. Wenn ich diese Menschen zum allerersten Mal sehe, dann frage ich immer danach, und ich sage das immer genau so, wie ich es jetzt auch formuliere. Ich habe eine letzte Frage noch, da reicht mir auch ja oder nein. Gab es bei Ihnen schon mal irgendwann einen emotionalen Einschnitt in Ihrem Leben, so eine Art psychisches Trauma? Mhm. Und damit kann man dann so ein bisschen arbeiten und gucken, denn also entweder sagen die, ne, und dann ist alles gut, oder die sagen, Und da habe ich auch Situationen, also da sitzen gestandene Männer vor mir, Mitte 50, einen Fels in der Brandung und denen läuft Rotz und Wasser aus dem Gesicht. Und ich denke mir so, Mensch, wir kennen uns mal 15 Minuten und jetzt so eine Reaktion, das ist interessant. Und da weiß man schon, also die Beschwerden, die der Mensch angibt, das könnte eventuell auch damit eine Verbindung geben. Weil das macht einfach Spannung im Bindegewebe, es macht über dieses ganze Renin-Angiotensin-Aldosteron-System eine gewisse fasziale Spannung auf der einen Seite, aber halt natürlich auch über diese ganzen Stressachsen, die wir im Körper haben, mit der Hypophyse, der Nebenniere, mit Cortisol, aber halt auch mit Adrenalin, auch eine gewisse Grundspannung. Und dann gibt's noch eine dritte, sehr interessante Stressachse, und das kennt vielleicht auch nicht unbedingt alle, das geht über eine Struktur über den Knochen. Und zwar also über, ich glaube, das habe ich verloren, es heißt, es gibt eine Stressachse über die glutamat-induzierte Reaktion. Und das ist eine Schreckreaktion, die entstehen kann, wenn man zum Beispiel einen Mäuseversuch macht. Da gibt es Mäuse, denen wurde auf chirurgischem Wege einfach die Nebenniere ausgebaut. Das ist ethisch jetzt so eine Sache, das können wir jetzt erstmal so stehen lassen.
Nicht gut, nicht schön.
Nicht gut, nee, man möchte nicht so eine Maus sein. Aber trotzdem wurden diesen Mäusen dann in diesem Versuch Fuchsurin vorgesetzt. Und da haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einfach untersucht, was passiert mit diesen Mäusen. Haben die trotzdem eine Stressreaktion, auch wenn sie keine Nebenniere mehr haben? Und da ist rausgekommen, ja, haben sie. Und das funktioniert, wie gesagt, dann über diese dritte Stressachse, über dieses Glutamat-induzierte, über den Knochenstoffwechsel. Und es hat die gleiche Reaktion wie zum Beispiel auch Adrenalin. Total interessant. Und da kann ich mir auch diesen Spruch wieder herleiten, uns steckt der Schrecken im Knochen. Da macht es den Sinn, halt diese platten Knochen im Körper, also Occiput und Sternum und Sacrum, halt auch intraossal, osteopathisch zu behandeln, um auf dieser Ebene vielleicht einen positiven Einfluss zu haben auf diese Reaktion.
Okay. Mhm. Okay. Du hattest platte Knochen erwähnt. Weißt du, ob das jetzt besonders bei platten Knochen besonders präsent ist?
Ja, weil durch die Anspannung, gerade jetzt, wenn wir, es gibt eine sehr interessante Studie zu, Transversus Thoracicus, also Musculus Transversus Thoracicus, kann sich bei Stressreaktionen verspannen. Mhm. Genauso wie auch Masseter oder Iopsoas, das sind ja diese typischen Stressmuskeln, die wir kennen, die schützen halt einfach durch ihre Spannung die gewissen Kavitäten im Körper, also Gehirn, Herz, aber halt auch Reproduktionsorgane. Und diese Anspannung sorgt dafür, dass es uns, dass wir geschützt sind. Das ist ein ganz alter Ablauf. Und Transversus Thoracicus, da haben sie, wie gesagt, festgestellt, dass sich die Durchblutungssituation in diesen einzelnen Osteoblasten und also in der ganzen Knochenstruktur umändern kann. Das heißt, es geht ja nicht mehr, dass diese Knochenstruktur von innen nach außen durchblutet wird, sondern dann durch diese erhöhte Kontraktion von außen nach innen. Und diese Umkehrung, das führen die halt auf diese Stressreaktionen zurück. Und deswegen sind gerade die Plattenknochen von besonderem Interesse dabei.
Okay. Mhm. Interessant, ja. Wo wir über so emotional aufgeladene Sachen sprechen. Ein Thema, was wir vielleicht auch nochmal zu zweit anpacken können, wäre das hochemotional spalterische Thema des Long-Covid. Du hast dich mit dem Thema beschäftigen müssen.
Ja.
Ich habe das Ding immer im großen Bogen darum gemacht, zumindest so in der Anfangszeit. Ich persönlich fand die Corona-Zeit relativ schrecklich. Ich konnte damit irgendwie nur schwer, damit mit diesen ganzen Lockdowns und den ganzen Einschränkungen konnte ich irgendwie nur schwer mit Leben und mit meinem Demokratieverständnis und so weiter war ich nicht so ganz. Deswegen fand ich das Thema, habe ich immer so einen Bogen drum gemacht. Ich habe Medien gemieden, so, um da nicht mich die ganze Zeit mit zuzuballern. Mhm. Und mit Long-Covid, also ich möchte nicht leugnen, dass es das gibt, keine Frage. Ich höre von Leuten eben noch im Sportstudium, 26 Jahre alt, topfit. Und Monat später kann ich nicht mal mehr mein Zimmer aufräumen, so ungefähr. Also so chronische, starke Erschöpfung habe ich von gehört. Mir ist jetzt noch kein persönlicher Fall untergekommen. Aber das Thema gibt es wohl. Immer mal wieder steht man da halt auch oft ziemlich auf verlassenen Posten, weil so präsent das Thema auch ist oder auch war. Ja, so richtig weiß man da ja, also man weiß einiges, aber so eine richtig geile Strategie gibt es da ja anscheinend auch noch nicht irgendwie so. Und postvirale Syndrome gab es ja auch schon immer, sind aber auch meines Wissens nach auch schlecht erforscht. Und da stehen wir jetzt irgendwie auch so ein bisschen blöd da, finde ich. Du hast dich mit dem Thema beschäftigt, in Theorie und in Praxis auch, weiß nicht, selbst betroffen auch irgendwie?
Nee, zum Glück nicht. Also ich hatte, also selbst betroffen nur im Sinne von, ich hatte auch diesen blöden Lockdown, durch den weil die durch mussten. Und ich sehe es genau, also mir geht's genau wie dir. Ich fand dieses ganze Thema unfassbar nervig und elendig, aber ich habe halt zu dieser Zeit, wo es diesen Lockdown gab, mein Masterstudiengang gemacht. Und ich hatte halt über diesen Master die Möglichkeit, dass ich dann noch ein bisschen raus konnte. Ich konnte dann halt Fortbildung besuchen in Frankfurt und ich konnte halt auch im Lockdown dann ins Hotel und mich dann mit meinen Kollegen und Kolleginnen treffen und konnte ein bisschen austauschen. Das war alles ein bisschen weird und man muss sich dann erstmal im Hotel, im Lockdown versuchen, selbst irgendwie mit Lebensmitteln zu versorgen, wenn alles zu hat. Und also das war total bescheiden, kann ich nicht empfehlen. Aber da ist halt diese Idee entstanden, komm, ich mache einfach jetzt einen Master über Long-Covid. Und ich hätte zu dem Zeitpunkt, als ich das geplant habe, das war 2021, überhaupt gar keine Patientin oder gar keinen Patienten in meiner Praxis mit Long-Covid. Und meine Kolleginnen aber schon. Und ich habe mich ja mit denen ausgetauscht in Frankfurt und habe gefragt, ich sag mal, wie ist denn das bei euch? Und die haben gesagt, ja, nee, wir haben da auf jeden Fall, also da 3-4 Patienten auf jeden Fall pro Woche. Und ich dachte so, hä? Also ich arbeite jetzt auch nicht gerade wenig. Ich habe auch einen relativ hohen Patientendurchsatz und ich bin auch nicht alleine in meiner Praxis. Und wir haben wirklich also schon eine höhere Anzahl. Und trotzdem ist es halt so, dass wir wirklich nicht eine einzige Person hatten mit Post-Long-Covid. Und das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht. Und ich habe das dann einfach versucht, ein bisschen wissenschaftlich aufzuarbeiten im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten. Und habe dann einfach eine Umfragestudie gemacht. Das ist relativ einfach durchzuführen und kann man online machen, relativ niedrigschwellig und auch nicht so kostenintensiv. Man muss sich einfach ein bisschen durchklicken, gute Fragen erstellen und dann kann man das nachher entsprechend gut statistisch auswerten. Mhm. Und da habe ich dann entsprechend die ganzen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland gefragt, was ist da rausgekommen. Und das auch war schwieriger als gedacht, weil auch zum Beispiel der VOD kurz vorher auch eine eigene Umfrage gemacht hat. Und die haben mich dann eher so ein bisschen als Konkurrenten gesehen und wollten das nicht so richtig gerne supporten, was sehr, sehr schade ist und auch in keinerlei wissenschaftlich und hat auch dazu geführt, dass ich dann einfach mir überlegt habe, ich glaube, ich muss mal hier austreten aus dem Verein. Und habe ich auch denn gemacht. Aber ich konnte halt noch mal so ein paar Daten sammeln zum Glück und es waren nachher insgesamt 256 Personen, die mehr oder weniger daran teilgenommen haben bis zum Ende und da ist auch was dabei rausgekommen. Und das Ding ist halt, dass man einfach individuell gucken muss, was man denen Gutes tun kann. Und Kranio ist eine gute Sache, Mikrozirkulation ist interessant, aber es gab halt auch noch den einen oder anderen Workshop dazu, beziehungsweise Kongress. Rio, gerade ganz frisch bei euch im Podcast drin gewesen. Die haben den ersten hybriden Kongress gemacht in München zu diesem Thema Post-Long-Covid. Da durfte ich diese Studie auch unter anderem vorstellen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und Thorsten Liem hat es auch nochmal aufgegriffen. 2024 auch nochmal, glaube ich, war das genau auch über Post-Long-Covid. Und die haben halt festgestellt, es ist super gut, wenn man da so ein bisschen mit Lymphdrainage arbeitet, weil man da nicht nur das Gehirn trainieren kann, was wir schon erzählt haben jetzt, sondern man kann halt auch über die Lymphdrainage ganz ganz mechanisch, also was die Physios halt auch schon seit Jahrzehnten machen, super gut positiv einwirken auf das vegetative Nervensystem. Und wir kennen das alle, wenn wir gelympht werden, ne? Also müssen wir dringend aufs Klo. Und auf der anderen Seite werden wir halt super müde. Und das ist genau dieser positive Effekt, den die da denn bezeichnet haben. Und von daher ist also, das sind zwei Möglichkeiten, wie man dafür sorgen kann, dass den Menschen ein bisschen besser geht eventuell. Mittlerweile ist es halt so, ich habe darüber meinen Master gemacht und es funktioniert alles. Und ich habe halt auch mittlerweile relativ viele Patientinnen, muss ich sagen, vorwiegend Frauen, in meiner Praxis mit Long-Covid. Und das ist relativ klar zurückzuführen auf irgendeine Corona-Infektion. Und mir ist dieses ganze Thema auch sehr, sehr leidig und ich möchte auch gar nicht so viel darüber reden mehr, weil ich auch festgestellt habe, dass dieser Lockdown und alles, was damit einhergeht, mit irgendwelchen Verboten und Einschränkungen, mir dermaßen auf den Keks gegangen ist, dass ich dieses ganze Thema so ein bisschen leidig bin und mich da auch gar nicht mehr so richtig überstreiten möchte über Corona-Leugner und Impfgegner. Und ich lasse die einfach so sein. Die dürfen ihre Meinung haben. Ich habe meine Meinung und ich möchte darüber gar nicht so sehr polarisieren, weil ich glaube, das sorgt einfach für noch viel mehr Spaltung und weniger Positives als andere.
Mhm. Ja. So. Genau. Ja, was ich mir schon damals immer gewünscht habe, ist halt, dass man das ganze Thema, sei es jetzt Corona, Long-Covid, aber auch Impfproblematiken, Impfschäden, Post-Vaccinationssyndrom gibt es ja auch.
Da gibt es ja auch
Überschneidungen, auch in der Symptomatik halt. Und dann gibt es ja wiederum die Leute, die manchmal vielleicht übertreiben, vielleicht auch nicht, die sagen, ja, Long-Covid gibt es nicht, das ist alles Post-Vaccination. Ja, aber gibt es verschiedene Meinungen dazu. Was ich mir halt einfach wünschen würde, eine emotional unaufgeladene, sachliche Diskussion, dass man das Thema halt mal so vernünftig, wie man das halt eigentlich auch kannte, wissenschaftlich vernünftig anpackt und nicht halt irgendwie so sehr verzerrt und so. Ich kann aber auch verstehen, also ich möchte das Thema am liebsten eigentlich auch hinter mir lassen, vermeiden, aber andererseits denke ich mir auch, es muss halt eigentlich mit ein bisschen Abstand, muss da nochmal drüber geguckt werden und sehr vernünftig alles so ein bisschen betrachtet, aufgeklärt und zusammengerechnet werden, statistisch ausgewertet werden, um zu schauen, was lief gut, was läuft nicht gut, was können wir halt ernsthaft, ohne das durch eine politische Brille zu sehen, daraus lernen aus der Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Also einfach nur das irgendwie ignorieren und wegschweigen, das geht halt nicht. Ne? Wir müssen schon uns noch als Gesellschaft damit auseinandersetzen, was da passiert ist und halt nicht nur mit uns selber, sondern halt auch mit denen, die noch nicht irgendwie so richtig da sprechen konnten, also gerade mit unseren Kindern, denke ich so. Das wird sehr interessant werden. Und es gibt halt auch, gerade was du gesagt hast, eine sehr, sehr interessante Kohortenstudie aus Frankreich. Die haben, ich glaube, 600.000 Menschen untersucht mit Long-Covid-Symptomen und die haben dann auch geguckt, gab es da über eine Corona-Infektion. Und die haben festgestellt, so nee, es gab halt auch Long-Covid ohne Corona-Infektion. Mhm. Und total interessant. Und dann denkt man so, ja, wie kann das denn sein? Und da ist ja gerade so diese ganze Stresskomponente, was du ja schon angesprochen hast, was wir auch schon besprochen haben mit der Lunge und Renin, Angiotensin, Aldosteron und Nebenniere und Stress und Lockdown und so. Eine sehr, sehr interessante Sache. Da hat sich halt gezeigt, man kann auch Corona haben, also Quatsch, Long-Covid haben oder Post-Long-Covid haben, sowohl ohne Impfung als auch ohne Infektion, einfach nur aufgrund von Psyche. Mhm. Und das finde ich einfach sehr interessant. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig und wir stehen da noch wirklich am Anfang und haben noch gar nicht verstanden, was da nicht alles los ist.
Ja. Letzten Punkt, den ich dazu vielleicht noch anbringen möchte. Irgendwann wurde durch die Medien gejagt, da gab es auch so eine Studie, wer davon besonders häufig betroffen war. Damals wie heute, mehr Frauen als Männer. Und da gab es dann irgendwie so eine Unterscheidung. Beamtinnen sind deutlich häufiger betroffen als zum Beispiel selbstständige Handwerker. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von allen Leuten, alle Klischees, die wir so haben. Ne? Ja, als Beamte, absolut, als Beamter, ja. Hast du eine Beihilfeversicherung, bist privat versichert und du bist halt sowieso viel, viel häufiger krankgeschrieben als ein Handwerker und ganz zu schweigen von selbstständigen Handwerkern, die halt einfach durchziehen.
Ja.
Da ist was dran. Welche Mechanismen dahinter stehen, hinter diesen Klischees, das wäre auch nochmal interessant.
Auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass man nicht ohne Grund sich verbeamten lässt. Also es ist ja auch ein gewisses Ziel, was diesen Job ergreift. Und vielleicht haben die auch schon erkannt, mir geht's körperlich nicht ganz so gut. Ich mache halt Beamtenlaufbahn, da bin ich abgesichert.
Ja.
Vielleicht hängt das mit dem, weiß ich nicht, aber könnte sein. Ich habe keine Ahnung. Aber also Menschen ist ja clever.
Genau. Ein Patient von mir, der ein bisschen größeres Unternehmen leitet, der sagte auch, ja, das macht was mit einem, wenn man selbstständiges eigenes Unternehmen hat, Verantwortung für 100 Mitarbeiter. Und dann dachte ich aber auch, ja, es macht bestimmt auch was mit einem, wenn man sich verbeamten lässt und das schon so auswählt und da halt irgendwie so sich auf dieses Sicherheitsnetz sehr zurückfallen lässt und damit halt auch von Anfang an darauf spekuliert, so ungefähr.
Ja, das denke ich auch, ja.
Okay, ja, nicht zu sehr. Ich kenne einige Bekanntenkreis, die verbeamtet sind. Da wollen wir nicht zu fies werden.
Nein. Genau, also es ist ja auch immer so ganz individuell abhängig davon, wie viel Resilienz man so mit sich bringt und oder auch wie wenig. Und da ist halt auch dann das mit dem Stress oder halt auch mit traumatischen Erfahrungen. Da finden wir den Bogen dann zur Lunge beziehungsweise zu den Stressachsen. Das ist total entscheidend, ne, was wir so als Päckchen mitbekommen haben. Und es gibt Menschen, die hatten eine tolle Kindheit, eine tolle Jugend und denen geht's jetzt dreckig und andersrum genauso, ne? Doofe Kindheit und jetzt geht's denen super. Das hängt also nicht unbedingt immer alles kausal miteinander zusammen, aber es kann. Und da müssen wir so ein bisschen einfach offen sein, vielleicht unsere Patienten und Patientinnen ganz individuell abzuholen und zu gucken, wo es da gerade hakt. Und gerade bei dem Stichwort Post-Long-Covid ist es halt so, ist halt sehr, sehr, also sehr, sehr viele Spektren mit dabei, sehr, sehr viele Symptome, die mit einhergehen. Häufig einfach diese Fatigue, die damit einhergeht, aber halt auch Geschmacksverlust zum Beispiel oder Kurzatmigkeit, weiß der Geier was. Und gibt es ganz, ganz viel. Und ich habe jetzt so ein paar Patientinnen schon über einen längeren Zeitraum in Behandlung. Die sind auch meistens so um die 30, eher Akademikerinnen. Sehr, 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 sehr clever, körperlich sehr gut aktiv und also wirklich sportlich aktiv, aber die sind dann wirklich auch erschöpft, einfach durch einen Spaziergang zum Beispiel, was vorher einfach mit Leistungssport und Jurastudium überhaupt gar kein Problem war. Und die fangen halt ganz anders an, aber die kommen sich so langsam wieder. Und ich habe natürlich jetzt nicht diese relativ einfachen, die dann irgendwie einen Infekt hatten und nach 6 Monaten sind die wieder auf dem Damm, sondern ich habe natürlich das Extreme, wo die dann 2 Jahre lang mit schon überall waren, in allen möglichen Studien mitgemacht haben und jetzt so langsam festgestellt haben, okay, wir machen nochmal Osteopathie, weil da gibt es in der Selbsthilfegruppe eine Person, die hat das auch gemacht und das war gut. Und so kommen die dann eher zu einem. Mhm. Und das ist aber ein langer Prozess, und aber es wird besser. Und so langsam kommen die wieder auf den Damm. Also wirklich, also 2-3 Jahre bin ich mit denen schon in Behandlung.
Okay, ja, krass.
Ja. Genau.
Ja.
Und das ist noch eine Sache, die mir noch eingefallen ist am Anfang. Ich wollte gerne noch mal ein bisschen darauf einwirken und zu erzählen, wie realistisch das vielleicht ist, wenn man Menschen behandelt, gerade auch jetzt Richtung Allergie oder irgendwelchen Unverträglichkeiten oder halt Asthma. Also bei Kindern ist es häufig in meiner Erfahrung relativ einfach, dafür schnell zu sorgen, dass es einen positiven Effekt gibt. Ich möchte jetzt nicht von Heilung reden, aber schon so, dass es merklich ist, okay, weniger Asthmaanfälle, bessere Vitalkapazitäten, besseres Atemzugvolumen, deutlich spürbar. Bei Erwachsenen dauert das häufig länger. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass eine Behandlung und dann haben die keinen Heuschnupfen mehr, sondern es ist aus meiner Sicht eher so, dass man dafür sorgen kann vielleicht, dass dieses ganze Immunsystem über die Schleimhaut generalisiert auf den ganzen Körper vielleicht ein bisschen weniger reaktiv ist. Und da ist es halt hilfreich, nicht nur dafür zu sorgen, dass der Schleimhaut gut geht, auch über die Ernährung, über gute Aminosäuren und also Eiweiß oder Milchsäurebakterien, dass es einfach einen guten pH-Wert gibt im Körper, sondern halt auch über alles andere, also auch über Stressreduktion und zum Beispiel, dass man das Immunsystem nicht unnötig ärgert mit zum Beispiel Lebensmitteln, die einem nicht gut tun. Oder das Immunsystem nicht unnötig ärgert mit stressigen Situationen in der Partnerschaft oder im Beruf, weil das ist halt, auch das wirkt sich darauf aus. Dann hatte ich einen sehr, sehr interessanten Fall von einer Patientin, die hatte lange Zeit Lupus. Also eine entzündliche Reaktion von den Gefäßen und das besonders im Gesicht, also sehr unangenehm mit diesem typischen Erscheinungsbild im Gesicht, mit diesem Schmetterling da im Nasenbereich rot entzündet und das über Jahre. Und irgendwann kam die wieder und es war weg und sie meinte, ja, ich habe meinen Lupus, bin ich losgeworden. Und dann habe ich sie gefragt, wie haben Sie das denn gemacht? Und dann meinte sie, ich habe mich von meinem Mann getrennt. Und ich dachte so, ach krass. Und also das fand ich total beeindruckend. Und diese ganze Stressreaktion, auch so diese Psychoneuroimmunität, erstmal krank werden, wenn wir in Urlaub fahren oder am Wochenende Kopfschmerzen oder Migräne, ne, oder halt das, was du gerade gesagt hast mit den Beamten, dass die natürlich auch gerne mal dann einfach krank sind, weil sie einfach viel, viel Stress haben. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz interessante funktionelle Relation, auf die wir noch viel mehr eingehen könnten wahrscheinlich, wenn wir das denn möchten. Mhm.
Ja. Alles klar. Wir nähern uns so langsam der Stunde, oder wir sind schon über die Stunde hinweg, die wir durchatmen wollten. Hast du noch irgendwelche wichtigen Themen auf dem Zettel, oder wollen wir das ganze Ding so langsam als rund betrachten und abschließen?
Ja, ich habe schon ganz, ganz viel erzählt und du natürlich auch. Und da sind ganz viele tolle Sachen dabei. Ich hätte bestimmt noch irgendwas auf dem Zettel, was ich gerne noch erzählen würde. Ja, eine Sache fällt mir noch ein. Das frage ich dich gleich. Das muss ich hier mal ganz kurz jemanden auf... Genau, also eine Sache habe ich noch, und zwar die funktionelle Verbindung zwischen Lunge und, ich sag mal, Knochenstoffwechsel. Das habe ich schon gesagt, es gibt ja schon ein bisschen was über Stressreaktionen, aber das meine ich gar nicht, sondern es gibt auch eine ganz, ganz wichtige hormonelle Verbindung von der Lunge auf den Knochen. Und das muss ich dir mal fragen, ob du da noch eine Idee hast.
Okay.
Hast du noch eine Idee?
Lunge auf Knochen.
Mhm. Gerade so als Sportler. Ich sag mal so Stichwort Jan Ulrich.
Jan Ulrich, was hat der nochmal gemacht? Dass,
da ist ganz viel böses Blut geflossen.
Epo hat
ja, er genau. gemacht. Ja, ne? Genau. Richtig, genau. Also es gibt ja diese Nummer über den Sauerstoff, über Sauerstoffsättigung und auch die Blutbildung, die dann entsprechend stattfindet, dadurch, dass es im Körper einen generalisierten Sauerstoffmangel gibt, zum Beispiel im Rahmen vom Höhentraining, dass dann die Lunge anfängt, versucht, das Blut zu oxygenieren, aber das funktioniert nicht so richtig, weil es gibt zu wenig rote Blutkörperchen und dann wird das Blut eingedickt über die Niere, es wird vermehrt Wasser ausgeschieden, aber halt auch über EPO, also Erythropoietin, dem Hormon, dafür gesorgt, dass aus den Knochen dann wieder rote Blutkörperchen vermehrt hergestellt werden. Und auch das ist nochmal so eine kleine funktionelle Relation, die ich gar nicht so gerne unerwähnt lassen möchte, weil das auch einen therapeutischen Effekt hat, den wir uns so ein bisschen einmal vor Augen führen müssen, dass wenn es um Sauerstoff geht und um Sauerstoffbindung, halt die Lunge ein wichtiges Organ ist, in Verbindung halt aber auch zu der Niere. Und dann gibt es noch eine weitere Struktur, und deswegen muss ich das unbedingt erzählen, ist der pH-Wert. Ich habe immer wieder so Patientinnen, die kommen zu mir und die möchten unbedingt gerne eine basische Ernährung durchziehen und versuchen, ihren pH-Wert im Körper über Lebensmittel zu regulieren, die halt aus ihrer Sicht basisch wirken. Und das muss ich mal fragen, also kennst du diese Patientengruppe auch?
Ja, schon. Mhm. Gefühlt hat der Hype darum so ein bisschen abgeflacht. Vor 5 bis 10 Jahren war das ein bisschen größeres Thema, zumindest über meinem Klientel. So basische Bäder, basische Ernährung, basische Tees und so. Mit Übersäuerung und so weiter. Jetzt waren die letzte Zeit waren irgendwie andere Sachen, was Ernährung angeht, irgendwie mehr im Vordergrund. Aber immer mal wieder sehe ich das auf jeden Fall auch. Ja. Ich überlege gerade, ob ich da jetzt irgendwie ein bestimmtes Klientel vor Augen habe. Habe ich jetzt aber nicht, dass ich jetzt sage, ja, das sind die und die Typen, die kommen immer mit derselben Frage.
Nee, eigentlich nicht. Das habe ich auch nicht. Ja. Also häufig sind das eher so doch schon relativ fortgeschrittene, ich sag mal, interessierte Menschen im medizinischen Bereich, so würde ich das vielleicht so formulieren, weil das ist jetzt nicht unbedingt so Standard-Alternativmedizin, finde ich. Und das geht auch so in die Richtung mit Ernährung, so Richtung Blutgruppen und was es ja nicht allzu gibt an Spielereien. Ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, also ich habe ein bisschen Ahnung von Ernährungslehre, aber nur rudimentär. Ich habe da mich ein bisschen intensiver mit beschäftigen müssen im Rahmen von meinem Abitur. Und da ist es halt einfach so, dass der Körper am besten profitiert davon, wenn man sich auch einfach ausreichend ausgewogen ernährt. Also grundsätzlich alle Lebensmittel, die Oma schon kannte, das ist immer grundsätzlich so eine ganz gute Möglichkeit, sich fünftig vollwertig zu ernähren. Da ist eigentlich alles Gute mit dabei und im Idealfall noch ein bisschen mehr Fisch wegen der Omega-3-Fettsäuren und dem antioxidativen, was diese Fettsäuren so mit sich bringen. Das ist immer ganz, ganz gut. Aber dass man den pH-Wert im Körper positiv, also beeinflussen kann durch eine basische Ernährung, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Andersrum aber schon. Also gerade so bei Atkin.de zum Beispiel, wo man einfach unfassbar viel Eiweiß futtert, beziehungsweise bei diesem ganzen Krankheitsbild von Gicht, wo sich dann auch die Harnsäurekristalle ablagern im Körper und es dann auch wirklich zu einem lokalen Abfall kommt von dem pH-Wert, der dann auch dafür sorgen kann, dass zum Beispiel dann so ein Gichtfuß entsteht oder ihr kennt das vielleicht bei Überlastungssituationen, so Impingement-Syndrom oder Hackwundferse oder Fersensporn. Das sind so häufig dann so lokale Minderdurchblutungssituationen, wo auch dann der pH-Wert sich entsprechend dann verändert und dann auch Knochen dann sich kristallisiert und ausmineralisiert. Da wird es nochmal interessanter, lokal zu arbeiten, aber so ganz letztlich, also der pH-Wert im Blut lässt sich durch die Ernährung meiner Meinung nach nicht langfristig positiv oder negativ beeinflussen, wenn man nicht gerade da total extrem arbeitet mit.
Okay, ja.
Genau, weil das auch so eine Funktion von der Lunge ist, ne, mit dem pH-Wert und dem Puffer und dem Abbrauchen von Ketonkörpern, also diese Doppelbildung von den C-Atomen das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Da gibt es also schöne Möglichkeiten, die Lunge da hat und auch besitzt, dass der pH-Wert im Körper richtig schön stabil bleibt, in Verbindung halt auch mit der Niere.
Ja, genau. Das sind ja, was ich da halt immer im Kopf habe, was wahrscheinlich auch das widerspiegelt, was du gesagt hast, dass das halt sehr gut funktionierende Mechanismen im Körper sind, die halt einfach so viel abpuffern können, dass man da jetzt, also was die Lunge angeht, dass man da jetzt eigentlich gar nicht so einfach darauf einwirken kann mit ein bisschen, sag ich mal, Osteopathie hier, Osteopathie da, oder ob ich jetzt ein paar Kräutertees mehr trinke, das ist ja in der Regel stabil genug, ne?
Ja, ich denke auch. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und der Körper lässt sich da auch nicht so einfach ins Handwerk pfuschen. Das wäre auch also nicht so, das wäre dramatisch, wenn es auch so einfach möglich wäre, ne? Also das funktioniert jetzt nicht, denke ich.
Ja.
Genau. Also von daher würde ich sagen, die Lunge, ein sehr, sehr interessantes Organ und nicht nur wichtig für Atmung, sondern auch ganz, ganz wichtig für diesen Hormonstoffwechsel, Knochenstoffwechsel, aber halt auch, was ich auch lange Zeit nicht wusste, einfach als Auslöser für Venen. Und fand ich total faszinierend, als ich mich damit beschäftigen durfte oder musste, fand ich das total interessant. Hat mich sehr abgeholt. Ja. Von daher behandle ich behandle gerne Lunge.
Okay. Ja. Ja. Ich werde nochmal vermehrt auf die Lunge Acht geben die nächsten Male.
Ja, sehr gerne.
Okay. Gut. Lass uns das Thema doch abschließen. Wenn du möchtest, darfst du noch einen Song als Gast für unsere Playlist, für die Musikantenknochen-Playlist zu finden auf Spotify hinzufügen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ja schon so ein bisschen vorangeschrittener mit dem Alter. Ich bin jetzt fast 42. Und in meiner Jugend war es halt so, da gab es eine sehr, sehr tolle, erfolgreiche Band in Deutschland, H-Blocks. Und die hat ein tolles Lied geschrieben. Und ich finde, das passt thematisch gerade ganz, ganz toll. Nämlich Celebrate Youth von den H-Blocks. Und das würde ich gerne zu dieser Playlist hinzufügen.
Wenn das machen wir. Toll, der Song H-Blocks ist genehmigt, der Song ist auch genehmigt.
Toll, dankeschön.
Okay, ja, ich danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal vielleicht. Wir sehen uns irgendwann nochmal wieder in Person. Wir treffen uns vielleicht nochmal wieder zu irgendeiner Aufnahme oder so. Auf jeden Fall danke, dass du hier dazu beigesteuert hast.
Herzlichen Dank für die Einladung und das angenehme Gespräch, mein Lieber. Bis dann.
Gerne.
Tschüssi.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.